Hallo liebe Community und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe des ETCG Audio Podcasts. Ich bin der gute Smoke und wie immer bin ich auch nicht alleine unterwegs. Heute habe ich zu Gast den Tobias aka Gam.
Hallo.
Und den Dennis aka Nimrod Hellfire.
Moin moin.
Wie schon im letzten Thread angekündigt, habe ich ja schon so ein bisschen geteasert, was heute auf euch zukommt, und zwar extrem dunkle Themen. Wir werden uns ein bisschen mit der letzten Edition des 5D-Blocks auseinandersetzen, genannt Extreme Victory, und wir werden einen kleinen Zukunftsausblick geben und werden über die neuen Exceed-Monster reden, die mit der neuen Edition Generation Force eingeführt werden. Kommen wir zu Extreme Victory. Also, ich habe ja jetzt schon einiges an kranken Preview-Karten gesehen, aber der Reborn Tengu ist ja wirklich unverschämt. Oder wie habt ihr das empfunden?
Ja, also es ist, glaube ich, die nach dem Grandmaster und Grefer vielleicht sogar über den beiden beste Sneak-Karte, die es bis jetzt gab. Es ist sicherlich auch eine der stärksten Exclusives, die es bis jetzt gab. Also wird, glaube ich, nur noch von Charge of the Light Brigade in Schatten gestellt. Und der ist schon stark. Also ein 1700 ATK-Floater, der... mit dem man, es gibt ja keine Möglichkeit, dieses Monster in irgendeiner Form zu entsorgen. Es ist ja völlig egal, was man damit macht. Du kannst ihn mit dem Kaius entfernen, du kannst ihn mit dem Prison entfernen, du kannst ihn überrennen, du kannst ihn mit dem Smashing zerstören. Es gibt ja nichts, was gegen diese Karte hilft. Er triggert ja immer. Und er macht immer Vorteil. Es gibt praktisch, man müsste ihn dreimal überrennen, damit er keinen Vorteil macht. Das ist Wahnsinn.
Ja, ich würde auch sagen, ich würde definitiv sagen, es ist die beste Preview-Karte, die wir bis jetzt hatten, weil Grandmaster ist sowieso sehr eingeschränkt, weil nur in Samurai-Decks anwendbar, und der Greffer ist ja auch, sag ich mal, vom Einsatzgebiet her sehr beschränkt. Der Tengu aber hat wirklich das Potenzial, eine absolut formatdominierende Karte zu werden, weil er ist so vielseitig einsetzbar. Ich meine, allein jetzt mit dem neuen Genex Ellie Birdman ist er wunderbar schon kombinierbar, hattest du auch schon im Artikel genannt, ne?
Ich glaube im Artikel nicht, aber ich hatte bei Connect einen Eintrag dazu geschrieben.
Oder irgendwie so. Irgendjemand war auf jeden Fall schon letztens mal drauf eingegangen. Oder also, oder nehmen wir jetzt einfach an, im Monarchendeck ist er super einsetzbar mit jedem x-beliebigen Floater-Tuner, wie zum Beispiel Seuchenverbreiter, dieser Deepsea-Diva. Was gibt's noch? Grow-Up-Bulb, Spore, was auch immer. Wie gesagt, Monarchen ist er stark. Wenn man ihn jetzt mit irgendeinem Dreier-Tuner zu einem Black Rose Dragon synchronisiert, dann kommt er genauso wie Dandelion halt die zwei Tokens hinterher bringt, weil er zuerst auf die Kette geht, eben danach aufs Feld. Du kannst sofort noch mit 1-7 durchrennen. Und nicht zu vergessen noch das Potenzial, was er auch mit Topf der Trägheit hat, so dass man die Kette im Prinzip immer wieder aufladen kann, dass es nie endet und immer wieder ein neuer Tengu kommt. Also das Ding ist schon unverschämt.
Wobei, ich würd gar nicht mal so stark auf den Topf der Trägheit abheben. Es gibt eigentlich noch eine viel bessere Karte, um die Kette aufrechtzuerhalten, das ist die Auswanderungsprophezeiung. Weil mit der Falle brauche ich ja nur zwei Monster zurückmischen. Das heißt, ich brauche kein Setup im Grave, um diese Kette aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig hat sie natürlich immer noch diesen Anti-Effekt, um den gegnerischen Grave auch nochmal ein bisschen zu manipulieren. Und ich denke, das ist eine Kombination, die kann sich durchaus durchsetzen in der nächsten Zeit.
Ja, die Kombination an sich nur auf den Tengu beschränkt ist sicherlich besser, aber du darfst ja nicht vergessen, dass der Topf der Trägheit auch noch einen kleinen Nebeneffekt hat. Man zieht halt so zwei Karten durch den. Ne? Also man wird sehen, also die beiden haben auf jeden Fall Potenzial, aber...
Definitiv. Ja. Also auch alles, was in irgendeiner Form mehrere Tuner ausfällt, kriegt in einer Runde, sei es jetzt einfachste Fall Deepsea-Diva.
Ja.
Oder Junk Simple, der halt einen anderen Tuner holt.
Ja, man kommt mit Deepsea, die war halt einfach mal so auf 2-6er-Synchros. Man bedenke jetzt, der Guyu-Wächter wäre noch da.
No? Ach, nicht nur 2-6er-Synchros, ich kann auch einen Dreschuler holen und dann kriege ich immer noch einen Tengu gratis.
Zum Beispiel auch, ja.
Also die Karte ist super. Wollen wir gar nicht drüber reden. Also ab zur Sneak, eine sichern, am besten noch gleich zwei antauschen, weil die wird auch so schnell, wird die nicht auf die Bandlist gehen. Weil die Japaner haben sie nicht. Das heißt, die wird jetzt mindestens ein Jahr lang auf 3 spielbar sein.
Ich muss auch sagen, ich habe mich noch nie so sehr gefreut, Judge bei einer Sneak zu sein.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Ja. Zur Erklärung für die es nicht wissen, man kriegt als Judge zwei solche Promokarten.
Also ich finde ja das Kombinationspotenzial mit finsterer Simok noch wesentlich schlimmer, als dass man da einen Synchro-Swarm anbringen kann.
Sicherlich nicht uninteressant. Simok ist sicherlich eine starke Karte. Er ist Spezialbeschwörer, hat einen guten Effekt. Scheiterte eigentlich bis jetzt immer daran, dass sich die Anzahl sehr guter und spielbarer Windmonster in Grenzen hielt. Das kann sich mit dem Tengu jetzt tatsächlich ändern. Ob sich der Simog wirklich durchsetzen können, weiß ich nicht. Aber es ist sicherlich eine Option, die man im Hinterkopf behalten muss.
Was habt ihr euch denn sonst so für interessante Karten aus dem Set rausgepickt? Fangen wir mal bei Dennis an.
Ich persönlich bin ja ein großer Fan von der Karte Chaos Infinity. Chaos Infinity erlaubt es, also es ist eine Fallenkarte, das muss ich erstmal dazu sagen, eine normale Fallenkarte, und wenn diese Karte aktiviert wird, darf man einmal ein MechLord Soldier spezial beschwören aus dem Deck, Level 4 oder niedriger. Es gibt nur drei MechLord Soldiers in dem Set. Ich glaube, die MechLord Emperor darf man auch holen, aber das bringt nicht viel, weil die Effekte negiert werden. Man kann sich also einen dieser Level 4 MechLord Soldiers holen. Das ist, ich kann einmal den Weisel holen. Das ist ein Level 4 Dark Machine Monster. Und damit ist er natürlich super kombinierbar mit dem Black Bomber. Und kann somit sehr schnell die Beschwörungsbedingungen für diesen Black Bomber herstellen. Und das zweite gute Target ist der Grenner. Der Grenner ist deswegen in manchen Decks besser, weil der Grenner hat noch im Gegensatz zum Weiseln einen vernünftigen Effekt, der zwar durch Chaos Infinity negiert werden würde, aber man sieht den ja auch hin und wieder mal einfach so auf der Hand. Und zwar kann der Grenner, wenn er beschworen wird, für bis zum Ende des Zuges die ATK eines Monsters halbieren. Also im Prinzip ein abgeschwächter Gale. Und da er selber aber 1600 ATK hat, kommt der Grenner über praktisch alles rüber. Mhm. Also der kann selbst den mächtigen Blue Eyes White Dragon kann er wegnehmen. Der zweite Effekt von Chaos Infinity ist, dass er ein Monster flippen kann. Also alle Monster werden geflippt, beziehungsweise in die Angriffsposition gedreht. Und hier haben zum Beispiel die Japaner haben eine relativ lustige Kombo rausgefunden. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie bei uns funktioniert, weil ich glaube, hier bei uns gibt's ein Ruling dazu, dass das verhindert. Und zwar können die Japaner es über ein Summon of Illusions spielen. Der Summon of Illusions ist ein relativ altes Flip-Effekt-Monster, das einem erlaubt, ein Monster zu opfern und dann ein Fusionsmonster spezial beschwören. Das wird zwar in der Endphase zerstört, aber das ist jetzt erstmal relativ irrelevant, zumal es seit, jetzt muss ich lügen, ich weiß gar nicht, welche Edition es war, das Fusionsmonster aus Gaia Knight. Das hat nämlich den Effekt, dass es nicht von Monster-Effekten zerstört werden kann. Das heißt, es wird auch vom Summon of Illusions ist es unberührt. Und in Japan wird das nicht so geholt, dass dieses Opfern eines Monsters Teil des Effekts ist vom Summon of Illusions und nicht Kosten. Das heißt, ich beschwöre erst das Monster, also wenn ich habe ein Setup, ich sette den Summon of Illusions und sette Chaos Infinity. Und jetzt flippe ich Chaos Infinity, speziell beschwöre mein Monster und dann wird der Summon of Illusions geflippt. Sein Effekt aktiviert sich, ich kann mein geholtes Monster opfern und kriege dann das Fusionsmonster aufs Feld. Und das ist im Prinzip eine relativ nette Kombo. Also die Karte wird sich, glaube ich, im Metagame nicht großartig durchsetzen. Aber es ist eine unheimlich spannende Karte, mit der man unheimlich viel Blödsinn anstellen kann. Und die macht einfach Spaß zu spielen. Ja. Also die macht einfach Spaß. Es ist einfach eine Karte, um ganz viel Blödsinn zu machen. Da kann man ganz tolle Kombos mitmachen und die ist einfach toll. Sowas finde ich cool. Also das ist so ein Aspekt an Yu-Gi-Oh!, wenn man nicht gerade versucht, deutscher Meister zu werden oder so. Solche Karten sind toll.
Tobias, was sind deine Favoriten des Sets?
Ja, zum einen halt der Rebun Tengu, über den haben wir jetzt, glaube ich, schon genug geredet. Und zum anderen, ich muss sagen, mir gefällt die Edition noch nicht so gut. Ich habe mich auch noch nicht so viel mit ihr beschäftigt. Zum Beispiel eben das Hauptthema ist ja das Tech-Genus. Aber schaue ich da erstmal so, was kommt. Ich habe es mir nur mal so am Rande angeguckt. Das ist ja im Prinzip so ein bisschen wie so eine Gadget-Mechanik. Der eine sucht den anderen. Nur halt, dass sie noch Zugang zu Synchros haben, was halt die Gadgets nicht aufweisen können. Aber ich persönlich habe mir jetzt mal noch rausgesucht zum Featuren diesen Junk Berserker. Das ist ein Junk-Synchro-Monster. Schon wieder. Hat Stufe 7. Braucht halt wie gewohnt den Junk-Synchron als Tuner und noch ein Nicht-Tuner-Monster. Und es kann, also du kannst Junk-Monster in deinem Friedhof aus dem Spiel entfernen, um die ATK von einem gegnerischen Monster, um die ATK des entfernten Monsters zu verringern. Und noch zusätzlich, wenn das Monster im Verteidigungsmodus angreift, werden die zerstört ohne Schadensberechnung. Ähnlich wie beim MSK Level 2 oder beim Sasuke Samurai. Das wird jetzt wahrscheinlich auch keine so große Rolle im Metagame spielen, aber ich finde insgesamt die Junk-Mechanik total toll. Ich hoffe auch immer noch, dass sich irgendwie mal noch ein Deck rauskristallisiert, wo man den Junk-Synchron spielen kann. Am besten natürlich in Verbindung mit Doppel-Warrior oder so. Und da wäre der hier auf jeden Fall eine schöne Variante, also ein schöner, also für den würde ich auf jeden Fall einen Platz im Extra-Deck reservieren, weil ich finde den doch ganz gut eigentlich.
Also man kann immer dazu sagen, dadurch, dass er die gegnerische ATK runtersetzen kann und selber eine ganz gute ATK hat, ist der...
Q7 hat er, ja. Hatte ich gar nicht gesagt.
Ist er sogar ein relativ netter Finisher.
Ja.
Also es kann sein, dass man... Es gibt so bestimmte Situationen, wo man den vielleicht mal raushauen möchte, um damit zu finishen. Und beim zweiten Effekt, Monster in Verteidigungsposition angreifen, da fällt uns natürlich ein Rico und Spy ein, oder?
Ja. Also der Effekt ist immer nice. Also wenn man auf so einen Effekt Zugriff hat im Synchro-Deck, und den hat man ja zurzeit eigentlich nicht so, finde ich immer total toll. Weil es schränkt den Gegner immer in seinen Möglichkeiten wieder ein und du hast im Prinzip eben eine tolle Toolbox-Karte wieder in deinem Extra-Deck.
Ja, also ich denke auch, wenn man ein Deck spielt, das den raushauen kann, und man hat vielleicht noch ein Slot frei im Extra-Deck, oder vielleicht ein Monster, das man vielleicht eh nicht so oft spielt, da kann man den durchaus mal testen. Also der ist eine Option. Also ich finde ihn nicht so schlecht. Also er ist jetzt nicht Hammer und er haut einem jetzt nicht aus den Socken, aber er ist okay. Ich finde ihn okay.
Ja, wie gesagt, ich habe ihn auch nur gewählt, weil ich finde halt die Junk-Mechanik insgesamt ziemlich cool.
Ja, das auch. Aber da kommt ja im Manga noch ein bisschen Support. Das wird noch.
Ja, schauen wir mal.
Anders als erwartet werde ich jetzt nicht über die Blackwing-Karten reden, sondern habe mir den W-Nebula-Meteor ausgesucht.
Skandal.
Das wäre mein erster Pick gewesen.
Ja, also was für eine kranke Karte. Für alle Leute, die den Effekt nicht kennen, alle verdeckten Monster auf dem Feld werden in die offene Verteidigungsposition geflippt und während der Endphase des Zuges werden alle offenen Lichtmonster vom Typ Reptil, die man kontrolliert, in die verdeckte Verteidigungsposition gebracht. Und für jede Karte, die auf diesem Wege zurückgeflippt wurde, darf man eine Karte ziehen. Zusätzlich darf man dann auch noch ein Lichtmonster vom Typ Reptil der Stufe 7 oder höher aus dem Deck spezial beschwören. Also für die Spieler des Wurm-Antis, an dieser Stelle grüße ich herzlich meinen Teamkollegen Felix, wird das eine ziemlich krasse Pushing-Karte. Oder was meint ihr dazu?
Gibt's da nicht auch Kombinationen mit Außerirdischen?
Gäb's auch, ja. Ich bezweifle aber, dass das stabil läuft. Dafür gibt's zu wenig Ziele. Also die Karte ist ganz klar für Wurm.
Also das Wurm-Anti wird definitiv durch die Karte gestärkt. Es hat jetzt schon großes Potenzial, wird relativ wenig gespielt, obwohl es einige nette Kombos damit gibt.
Ja, so selten wird es gar nicht gespielt. Es gibt schon eine Reihe Leute, die es probiert haben, aber die meisten sind doch leider auf die Schnauze gefallen, was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert, weil ich finde das Deck stark. Aber der Meteor, der haut da schon nochmal was auf. Soll ich ein bisschen was zur Geschichte des Meteors erzählen?
Klar, erzähl, wir sind gespannt.
Also der Kartenname ist einfach interessant, weil ich weiß nicht, ob alle User die Geschichte des Dual Terminals kennen, aber der Planet, auf dem die Dual Terminal Monster leben, der wird ja von den Würmern invasiert, also eingenommen, angegriffen. Und diese Würmer, die kommen eben aus diesem sogenannten W-Nebel. Und das ist ein Meteor, der aus diesem W-Nebel auf die Erde prallt, beziehungsweise auf den Planeten der Dual Terminal Monster und dort halt entsprechend Chaos auslöst. Und das ist der geschichtliche Hintergrund von dieser Karte. Ich finde diese... Es gibt ja so viele so kleine Geschichten in den Karten, so, das finde ich immer sehr nett.
Und wo ist die Geschichte vorgekommen? In einem Manga oder was?
Wurde offiziell released, jetzt muss ich lügen. Ich glaube in den Valuable Books.
Okay.
Aber da bin ich mir nicht sicher.
Ich glaube, es war Volume 3.
Kann sein, ja. Auf jeden Fall, da gibt's eine ganz große Storyline zu den Dual Terminal Karten. Es gibt auch zu anderen Sachen Storylines, zum Beispiel zu Graffer und so. Gab's auch mal ein Fredbuff ETCG.
Denkt ihr, Tech Genus kann sich ins Metagame einmogeln?
Also ich find's nicht schlecht. Ich hab ja gerade erst einen Artikel drüber geschrieben. Ich hab's auch jetzt auch schon relativ intensiv getestet. Es läuft eigentlich ganz gut. Also ist nicht perfekt, aber das ist jetzt auch nur mein erster Entwurf gewesen. Aber dafür finde ich es eigentlich relativ stark. Also
ich habe mich ja jetzt noch nicht damit beschäftigt, aber ich hatte ja vorhin schon gesagt, mir kommt so vor ein bisschen wie die Gadget-Mechanik nur noch mit Zugriff auf Synchros. Liege ich da halbwegs richtig?
Ja, also das ist ganz klar. Es ist im Prinzip eine Gadget-Mechanik. Der große Vorteil ist halt einmal der Zugriff auf Synchros und dann haben die Tech-Genus-Monster halt auch zwei relativ starke Fallen abbekommen. Also einmal diesen verkappten Pot und dann diesen besseren Creature Swap. Das sind die Fallen sind schon richtig gut. Also gerade der Creature Swap, der hat's in sich. Also da, was man da so für Blödsinn anstellen kann, vor allem wenn erstmal die Prioritätenregelung bei uns eingeführt wird, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass das irgendwann kommt, dann kann die Karte ganz, ganz schön viel. Also
du meinst die Zündeffektregelung.
Richtig, die Zündeffektregelung.
Die wird ja spätestens mit dem Release des Yu-Gi-Oh! Zeal Starter Deck 2011 erscheinen.
Zumindest können wir davon ausgehen, ja.
Ja, ich denke auch. Siehst du, was mir gerade noch einfällt, was wir vielleicht auch noch kurz am Rande erwähnen könnten, wenn wir jetzt schon mal über Extreme Victory reden, sind die neuen Psys. Also die sind mir auch sofort ins Auge gestochen, wo ich mir damals mal den ersten Spoiler angeguckt habe. Also die sind ja richtig stark, die neuen. Vor allem, was halt, also ich glaube, die könnten auch eine ganze Deckart wirklich mal, endlich mal eine sinnvolle Deckart mit den Psys um sich selbst rum aufbauen. Zur Erklärung gerade, es gibt eine Reihe neuer Psys, meistens die mit sehr hoher ATK, die, wenn man die beschwört, meistens entweder aus dem Friedhof oder aus dem Deck direkt Psys aus dem Spiel entfernen können. Und dann gibt es wiederum Psys, die, wenn sie aus dem Spiel entfernt, spezial beschworen werden, halt ziemlich coole Effekte auslösen. Auf jeden Fall immer Plus machen. Also ich finde das nicht schlecht.
Ich muss ja zugeben, ich habe mich mit den Psys noch nicht so intensiv beschäftigt. Ich weiß nur, dass KC Alex sie extrem hypt. Und ich weiß auch, dass es in Japan, auf ein paar Turnieren haben sie sich auch schon durchsetzen können. Das habe ich auch schon mitbekommen. Also gerade der Wizard of Silence und das Girl und der Taktiker, die sind schon stark. Also wenn das Deck einmal läuft, dann ist wahrscheinlich Feierabend. Das ist ja schon nicht schlecht.
Man muss ja noch dazu sagen, dass vor allem, passt, vier dieser, oder ich weiß gar nicht, wie viele Psys es sind. Es sind, glaube ich, es müssten fünf oder sechs Stück sein. Und alleine vier davon sind unter Stufe 4. Weil der Teleporter kann ja nur zwei Stufe 3 Psys aus dem Deck spezial beschwören. Und das Coole ist, hier sind zwei drin. Und der eine ist Empfänger und der andere ist Nicht-Empfänger. Also hat man endlich mal wieder zwei sinnvolle Ziele. Und beide reihen sich halt wunderbar in diese Kombinationsmöglichkeit ein. Also ich denke mal, da könnte vielleicht wieder was gehen. Auch so ein kleines Augenzwinkern an Harty. Dem hatten sie ja die Psys auch schon angetan. Und vielleicht geht da jetzt wirklich mal ein sinnvolles Deck mit, ne?
Also ich denke schon. Würde mich wundern, wenn nicht.
Ich hoffe es.
Also wie gesagt, die Japaner haben es schon bewiesen. Und normalerweise gibt es bei uns dann immer noch ein paar kluge Köpfe, die da nochmal ein bisschen was rauskitzeln aus den Decks.
Ja.
Wie gefallen dir denn die neuen Morphtronics?
Also über den Stapeln habe ich ja schon einen Artikel geschrieben. Finde ich super. Den finde ich richtig gut. Der gibt dem Deck doch eine gewisse Stabilität, die vorher nicht da war. Und ermöglicht auch so ein paar neue Optionen im Deck bauen. Den Rest finde ich jetzt nicht so interessant. Also der zweite ist dieser Light-On, der Level 1 Empfänger. Und ja, das ist so eine typische Karte, die für ein Anime ganz toll war und im Anime richtig gut war, weil sie einfach Spannung reingebracht hat und einen tollen, also vom Geschichten erzählen einfach toll war. Aber im Spiel, also den Effekt finde ich einfach bescheuert und bevor ich den spiele, spiele ich lieber einen Effekt-Wailer.
Ja, Leiten kann vor Herzattacken schützen.
Richtig.
Für alle, die den Witz gerade nicht verstanden haben, in der Yu-Gi-Oh! 5Ds-Folge ist der Protagonist, der Morphtronic-Spieler, quasi gestorben und wurde durch die Karte dummerweise irgendwie wiederbelebt.
Ja, also gestorben. Ja. Du meinst, er wurde besiegt, oder?
Nein. Also, er kam ins Reich der Schatten.
Nein, wir sind doch hier nicht bei der 4Kids-Version.
Wir sind hier in Deutschland. Zensur, ja.
Also okay, ich erkläre es jetzt nochmal für alle. Also in der Folge ist es so, dass Hua, so heißt der Junge, zu einem Duell gezwungen wird auf Leben und Tod. Und während dieses Duells fällt er tatsächlich auf 0 Lebenspunkte und alle glauben, dass er tot ist. Und dann aktiviert sich halt der Effekt von Light On, der im Anime ein bisschen anders ist. Und man sieht dann halt, wie er auf dem Boden liegt und der Scheinwerfer geht an. Und Rua liegt dann im Scheinwerferlicht und steht dann plötzlich wieder auf und das ist im Anime ist das toll gemacht. Das ist super dramatisch, super traurig, super spannend. Also das ist toll gemacht, aber es ist halt eine reine Anime-Karte, die aus dramaturgischen Gründen eingebaut wurde und fürs Spiel ist sie irrelevant. Aber das, um jetzt mal zum Thema zurückzukommen, der Staplen mit seinem Dulling-Effekt, der im Idealfall 3 Angriffe aufhalten kann, der ist schon gut. Fällt mir gut, habe ich integriert. Deck könnt ihr ja sehen im Artikel.
Ich schätze mal, wir wollen uns dann jetzt auch langsam abschließen mit der Betrachtung von Extreme Victory, aber vielleicht in Anbetracht des derzeitigen Metagames, wo ja die Samurais doch schon deutlich dominieren, sollten wir vielleicht noch die, also würde ich zumindest sagen, einzige relevante Karte aus dem Set noch ansprechen, das ist das Shin's Dojo, ne? Ich erkläre mal kurz, das ist eine permanente Zauberkarte. Jedes Mal, wenn ein 6-Samurai-Monster als Normalbeschwörung oder Spezialbeschwörung beschworen wird, lege eine Bushido-Zählmarke auf diese Karte. Lege diese Karte auf deinem Friedhof, um ein 6-Samurai oder Shin-Monster von deinem Deck als Spezialbeschwörung zu beschwören, dessen Stufe gleich oder geringer der Anzahl der auf dieser Karte liegenden Bushido-Zählmarken ist. Was haltet ihr davon?
Ja, es ist, glaube ich, bekannt geworden als der neue Gateway. Ist natürlich nicht mal in Ansätzen so stark wie der eigentliche Gateway.
Logisch.
Die meisten Monster, die man Erna Herz sind entweder Level 2 oder Level 3. Das heißt, es reichen durchaus zwei Zählmarken, um da was Zählbares rauszukriegen. Interessant finde ich sie eigentlich immer dann, wenn man sie zusammen mit einem Gateway hat, um zusätzliche Counter zu generieren. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie sich durchsetzen wird.
Also für mich war auf jeden Fall klar, als ich gelesen habe, dass Chiens Dojo released wird, dass der Gateway keinesfalls auf 3 bleibt, dass der auf 1 oder gar gebannt wird. Weil wenn da jetzt der Gateway noch auf 3 wäre und das Dojo auch noch dazu, dann wäre es halt zu extrem. Die Samurai sind ja jetzt noch ein extrem starkes Deck und der Dojo wird sich meiner Meinung nach doch durchsetzen und die verloren gegangenen Gateways ersetzen.
Ist eigentlich schon raus, welche Seltenheitsstufe der bei uns haben wird?
Bisher noch nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass er Super Rare oder höher wird.
Da, also, davon ausgehen, ja.
Also wenn es so kommen wird, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er gespielt wird. Zurzeit werden ja in den Samurai-Decks die Emporkömmling Goblin gespielt, um, sag ich mal, den Geschwindigkeitsverlust ein bisschen auszugleichen und schneller an die Schlüsselkarten ranzukommen. Aber wie wir ja gerade schon gesagt haben, durch das Shins Dojo kommt man oftmals, wenn man gerade eben nicht den Kagemusha aufgezogen hat und kein Smoke-Signal hat, aber eben den Kagegi hatte, kommt man schnell mal über den und einen Großmeister oder einen Kisan doch noch schnell an den Kagemusha ran. Und ich denke, die wird auf jeden Fall gespielt werden. Also, um mal kurz den Jens Thiel zu grüßen, der ja jetzt erstmals mit Samurais, seit er Yu-Gi-Oh! Spielt, so doch ganz gut erfolgreich ist, besorgt ja schnell 3 Shins Dojo, ne? Bevor sie richtig teuer werden.
Gam, du meintest ja, Extreme Victory wäre nicht so der richtig gute Booster.
Das habe ich eigentlich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass bis jetzt mein Interesse noch nicht so richtig dafür geweckt werden konnte.
Entschuldigung. Also dann versuche ich jetzt noch mal dein Interesse zu wecken, weil für mich ist es doch schon einer der stärksten Booster, die wir seit langem hatten. Weil es ist eigentlich für fast jeden was dabei. Also selbst für mich als Morphtronic-Spieler, es ist für Karakuris ist was Neues drin, für Samurai ist was Neues drin, für Psi ist was Neues drin. Es sind 2 neue Themendecks dabei. Dann ist für Plant-Spieler ist der Blue Rose Dragon dabei, über den haben wir gar nicht gesprochen, der ist auch richtig stark. Ja. Für die Scraps ist der Scrap Autos dabei, der ist auch richtig stark. Dann haben wir da noch ein paar Gladiatorenkarten. Für Gladys ist auch wieder was dabei. Die werden auch noch mal ein bisschen gepusht.
Also Vision wird da noch interessant, wenn der Spoiler endlich mal raus ist.
Die Vision, aber
auf jeden Fall.
Es ist ein Booster, da ist für jeden was dabei. Und das hat so ein Booster hatten wir eigentlich schon lange nicht mehr. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Store zurückdenke, also wenn ich jetzt nicht gerade Karakuri und Samurai spiele, dann war Storm of Ragnarok relativ uninteressant. Ah ja, Nordic war noch drin, aber das hätte sich auch ungänzen.
Nee, also würde ich dir auch vollkommen zugestehen. Der ist hochinteressant, der Booster. Ich denke mal, mein mangelndes Interesse rührt vielleicht auch daher, dass ich zurzeit ein bisschen wenig im Spiel integriert bin.
Möglich. Also
ich schieb's jetzt einfach mal da drauf.
Aber Extreme Victory, toller Booster und ein wirklich würdiger Abschluss für 5Ds.
Ja, auch hier nochmal der Aufruf, Leute. Geht zu den Sneaks.
Genau.
Auch wenn der Preissupport vielleicht zurzeit nicht mehr so toll ist. Aber alleine schon für die Promo, glaube ich, ist es diesmal ein Besuch wert.
Richtig.
Definitiv.
Es wird hochsteigen im Preis.
Ja.
Dann lassen wir jetzt mal das 5Ds-Zeitalter hinter uns und kommen zum neuen Yu-Gi-Oh! Seal-Zeitalter. Letzte Woche ist ja auch in Japan das Yu-Gi-Oh! 5Ds-Zeitalter zu Ende gegangen mit Ende des Animes und seit dieser Woche begrüßen die Japaner das Yu-Gi-Oh! Seal-Zeitalter. In diesem Anime und auch in den kommenden zukünftigen Editionen wird jetzt eine neue Spielmechanik eingeführt, die sogenannten Exceed-Monster. Diese haben die Besonderheit, dass sie erstmal ein schwarzer Kartentyp sind. Anders als die gewohnten Karten besitzen diese kein Level, sondern haben nun einen sogenannten Rang. Das bedeutet, Karten wie Level Limit Area B funktionieren nicht. Das heißt, ein Monster des Rangs Level 4 könnte quasi drunter durchlaufen, weil es ja kein Level 4 ist. Die Besonderheit an diesen Karten ist, dass bei der Beschwörung die Karten, die als Material dafür benutzt werden, unter das Exceed-Monster gelegt werden und die Karten als Ressourcen für die Effekte der Exceed-Monster dienen. Wie findet ihr das so? Ist es eine sinnvolle Spielmechanik oder denkt ihr, sie wird sich nicht so durchsetzen können wie die Synchros?
Sie wird sich durchsetzen. Zwangsweise, weil Konami ein Interesse daran hat, dass sich diese Mechanik durchsetzt. Muss man gleich vielleicht erstmal dazu sagen.
Ein wirtschaftliches Interesse, muss man noch ergänzen.
Richtig. Also, das ist erstmal der primäre Grund, warum sich die Mechanik auf jeden Fall durchsetzen wird. Und ich selbst denke auch, dass die Mechanik im Prinzip stärker ist als die Synchromechanik. Weil sie eigentlich flexibler ist. Weil ich muss jetzt, bei den Synchros musste ich einen Tuner und einen Non-Tuner haben. bei den Exceed-Monstern brauche ich ja nur zwei Monster vom selben Level. Und zwei Level-4-Monster oder so, das ist relativ einfach. Und wenn dann noch Monster kommen, die einen entsprechend guten Effekt haben, dann wird sich die Mechanik auf jeden Fall durchsetzen.
Glaubst du, dass die Exceed-Monster die Synchros auf längere Zeit komplett verdrängen werden?
Nein. Ich denke, das wird sich einfach ergänzen. Das wird nebenher existieren. Es gibt ja auch immer noch Decks ohne Synchro-Monster. Oder es gibt auch immer noch Decks auf Fusionsmonster. Also insbesondere Gladi und Elemental Hero. Und ich denke, das wird einfach dazukommen. Und es wird sicherlich eine Reihe von alten Decks geben, die Xyz jetzt vielleicht auch splashen werden. Da fallen mir jetzt insbesondere Gravekeeper und Gladiatoren ein, die relativ leicht zwei Level 4 Monster aus Feld bekommen.
Ja.
Oder auch zwei Level 3 Monster oder Level 2 Monster, je nachdem, was man machen möchte. Gadgets kriegen schnell Level 4 Monster aus Feld. Also das wird sich durchsetzen. Also ein oder zwei wird irgendwann erstmal jeder im Extra-Deck spielen und werden dann sicherlich auch Decks kommen, die ganz explizit auf diese Mechanik setzen. Davon bin ich überzeugt.
Also ich denke ja auch Lightsworn wird einen Push bekommen. Im Starterdeck ist ja Nummer 39 Aspiring Emperor Hope, der ja quasi einen Todeswachen-Effekt besitzt. Und auch noch vom Typ Licht ist, also ich denke mal Lightsworn wird davon auch ziemlich profitieren, zumal er auch Honest-kompatibel ist.
Wobei ich gerade nicht so sehe, wie man ihm ein Lightsword beschwören kann.
Nun ja, also mit Kombination mit Lumina und so weiter kriegt man doch relativ schnell zwei Vierer aufs Feld.
Aber Lumina ist 3, oder?
Lumina ist 3, aber das hat ja nichts zu bedeuten. Da wird einfach mal ein Wolf gemeldet und schon hast du das Material auf dem Feld.
Wolf kriegt man es relativ einfach, ja.
Ja, über Wolf
und was weiß ich.
Einfach, ja.
Und eine Eila oder so.
Ja, und vor allem die Lightsword
noch und dann.
Vor allem die Lightsword haben ja auch den Platz im Extra-Deck. Also warum sollte ich die nicht spielen? Allein für diese Option spiele ich ihn noch.
Richtig, allein wieder für die Toolbox. Also wie du schon gesagt hast, ich glaube, am Anfang werden sich die Exceed genau wie die Synchros wieder nur ein bisschen spärlich durchsetzen. Also vor allen Dingen muss man ja sagen, bei den Synchros hatten wir von Anfang an ziemlich starke Karten dabei. Na, also gerade der kolossale Kämpfer war damals schon im Starterdeck, hat sich bis heute gehalten und in der ersten Edition haben wir, was haben wir da an Karten gekriegt? Da haben wir den Rotdrachen Erzunterwäldler gekriegt, den Sternstaubdrachen und den magischen Android und ich glaube, der Gedankenherrscher waren auch noch drin. Ich meine, zwei von den Karten sind heute noch total standardmäßig in den meisten Extra-Decks drin. Teilweise zurzeit sieht man auch schon wieder mal den Red Dragons Archfiend, aber der ja eher seltener. Wenn die Psys jetzt wiederkommen, wird man dann wahrscheinlich auch auf jeden Fall den Gedankenherrscher mal wieder sehen. Also die Synchros hatten von Anfang an ziemlich krasse Effekte. Bei den Exceeds bin ich bis jetzt noch so ein bisschen enttäuscht von den Effekten. Die überzeugen mich noch nicht ganz, aber ich vermute, da kommt noch was. Allerdings, wie du schon richtig gesagt hast, auf jeden Fall alle Decks, die keinen Zugriff auf Synchromonster haben, werden die auf jeden Fall gerne annehmen als eine zusätzliche Option im Extra-Deck, die bis jetzt im Prinzip völlig ungenutzt war.
Das einzige Problem, was ich an der Sache sehe, ist, dass es ziemliche Ruling-Probleme geben wird. Vor allen Dingen für die neuen Spieler.
Für die neuen Spieler sehe ich da eigentlich nicht das Problem, weil die lernen das einfach von Anfang an und für die hat es ja nie was anderes gegeben. Ich glaube eher, die etwas älteren Spieler werden sich da ein bisschen schwieriger tun. Wobei, es ist ruling-technisch nicht so kompliziert. Also ich kann ja mal ein bisschen referieren. Was man über Exceeds wissen muss, ist, dass wenn ich ein Monster overlaye, also wenn ich mein Exceed-Monster auf die beiden anderen Monster drauflege, dass diese Monster nicht mehr als auf dem Feld befindlich behandelt werden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sangern als Exceed-Material benutze und dann der Sangern irgendwann mal auf den Grave geht, dann triggert der Effekt des Sangerns nicht, weil er sich nicht mehr auf dem Feld befunden hat. Wenn ich jetzt aber im Gegensatz dazu zum Beispiel einen Dandelion nehme, der nur in den Grave kommen muss, das würde wiederum funktionieren. Also das, was eigentlich wichtig ist, ist ein Monster, das unter dem Exceed-Monster ist, ist nicht mehr auf dem Feld. Und damit regelt sich ein Großteil der Rulings.
Das ist ja ein gutes Kombinationsmaterial zum Beispiel mit dem kommenden Reborn-Tango aus Extreme Victory.
Das weiß ich nicht. Ich persönlich bin der Meinung, dass es nicht funktioniert, weil ich glaube, dass alle Monster unter den Exceed-Monstern keinen Effekt mehr haben und auch nicht als Monster behandelt werden. Aber da müssen wir die Rulings abwarten. Das ist wieder so ein Spezialfall, den ich jetzt nicht beschwören möchte. Also ich bin der Meinung, es funktioniert nicht. Aber ich glaube, Gam war anderer Meinung, ne?
Ich hatte vermutet, es funktioniert, aber wie gesagt, das kann man bis jetzt noch überhaupt nicht sagen. Also der Reborn-Tengu triggert ja off-field. Das heißt, es ist ihm eigentlich nach dem bisherigen Stand, also Exceeds sind jetzt natürlich wieder eine vollkommen neue Kategorie, aber bisher, bevor es Exceeds gab, hätte ich zu dem Tengu gesagt, das ist dem vollkommen egal, wo der hingeht. Ob der jetzt auf die Hand zurückgeht, aus dem Spiel entfernt wird, in den Friedhof geht, vollkommen egal. Der triggert halt überall. Man muss nun halt wirklich abwarten, wie sie es für die Exceeds zum Beispiel holen.
Ja, sollte dem der Fall sein, dass es möglich ist, wird es auf jeden Fall das Exceed-Thema zu Beginn ziemlich spielbar machen.
Wobei, mir fällt ein, ich glaube, Konami hat im Spoiler, in der Ankündigung zu Extreme Victory sogar angekündigt, dass ein gewisser Support für Exceed-Monster dabei sein soll. Aber den habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Vielleicht ist damit tatsächlich der Tengu gemeint. Hm. Das werden wir sehen. Was man vielleicht auch wissen sollte, ist, dass wenn dieses Exceed-Monster vom Feld geht, sei es jetzt durch Kampf, durch Effekt, durch ein Compulsory Evacuation Device oder durch einen Bionic oder durch einen Trishula oder einen Kaios, dass dann die Monster, die drunter lagen, auch weggehen. Und auch wieder hier gilt, sie gelten als nicht vom Feld kommt. Und eine Besonderheit gibt es doch noch, wenn jetzt ein Exceed-Monster zugedeckt wird, zum Beispiel durch Book of Moon, dann bleiben die Monster drunter liegen. Also da gehen sie mit. Ansonsten kann man sich so ein bisschen auch vorstellen, wie so Spellcounter, die auf dem Ding liegen.
Ja, aber im Prinzip ja nicht, sonst, weil die Spellcounter würden ja auch weggehen, wenn die entsprechende Karte verdeckt wird.
Ja, eben, außer dieser einen Sache halt.
Wie gesagt, die wären zwar, und ich schätze mal, das ist nur der Formhalter, weil es halt cooler ist, wären zwar im Prinzip unter das entsprechende Monster drunter gelegt, aber die könnte man genauso gut irgendwo an die Seite packen. Das ist nur wirklich der Form halber. Also im Prinzip sind sie schon nicht mehr auf dem Feld.
Richtig, es ist einfach in Anführungsstrichen eine neue Zone, die jetzt geschaffen wird.
Ja.
Denkt ihr denn, wir werden ziemliche Platzprobleme kriegen, wenn wir auf Synchros und Exceed-Monster zurückgreifen?
Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Also ich hatte schon zu Synchro-Zeiten, wo an Exceeds noch nicht mal zu denken war, hatte ich schon gesagt, der Platz im Extra-Deck wird ziemlich dünn langsam. Und der wurde schon extrem dünn, wenn man noch zum Beispiel ein paar Fusionsmonster integrieren wollte. Kennt jeder Spieler. Gerade zu den Zeiten, wo jetzt für die bestimmten Deckarten immer noch so spezielle Synchros erschienen sind, hatte man überhaupt keinen Platz mehr teilweise für die alten Standard-Synchros. Wie zum Beispiel den Gedankenherrscher oder den Rotdrachen-Erzunterwäldler. Das wird ja jetzt nicht besser durch die Exceed-Monster, ne?
Ja, aber es wird halt auch anspruchsvoller, ne? Und interessanter und spannender. Also, es ist eine Herausforderung für den Deckbau. Das muss man so sehen und das finde ich persönlich auch gut.
Ja, aber ist es wirklich eine Herausforderung? Also ich finde es eher ein bisschen frustrierender. Ich meine, klar kann man nicht die Regelung machen, dass man jetzt einfach das Extra-Deck, wie es schon von vielen vorgeschlagen wurde, also das komplette Extra-Deck erhöht auf, was weiß ich, 20 oder so. Weil das wirkt ja dem entgegen, dass dann viele einfach sagen, ja, da packe ich halt noch 5 Synchro-Monster mehr rein. Aber könnte man nicht eine Regelung machen, dass man das Extra-Deck nochmal unterteilt in einzelne Kategorien und dort die Anzahl der zu integrierenden Kartenarten auch nochmal staffelt in einer Maximalanzahl?
Finde ich nicht gut. Also ich finde, man sollte Spieler auch durchaus vor die Entscheidung stellen. Möchte ich jetzt Synchro-Monster, möchte ich jetzt Exceed-Monster, möchte ich Fusionsmonster? Und so ein Extra-Deck, in dem ich alles Mögliche machen kann, das finde ich persönlich sehr langweilig. Also ich finde es zum Beispiel, du sagst, das ist zum Beispiel frustrierend, dass wenn man jetzt zum Beispiel, man würde ja zum Beispiel mit dem Rotdrachen Erzunterwäldler gewinnen, wenn ich den im Extra-Deck hätte. Aber ich habe ihn nicht. Und das heißt ja, ich muss mir vorher Gedanken machen, in welche Situation könnte ich kommen, in denen ich welche Extra-Deck-Monster gebrauchen kann. Und da muss ich dann halt auch bestimmte Prioritäten setzen. Und da muss ich vielleicht auch mal schauen, gibt es bestimmte Extra-Deck-Monster, die mir in bestimmten Matchups zum Beispiel, die für mich ganz schlecht sind, vielleicht sogar helfen. Zum Beispiel, ich persönlich habe zum Beispiel immer den Blackfeather Dragon drin, weil ich mit Burnern immer so meine Probleme hatte und ich keine Lust habe, irgendwann mal gegen Burner zu spielen und dann irgendwann zu denken, scheiße, hättest du diese Karte mal in dein Extra-Deck gepackt. Aber das ist, also ich mag das. Ich finde das gut.
Glaubt ihr, dass es ein paar Oldschool-Karten gibt, die eventuell durch die Exceed-Mechanik ein Revival erleben könnten?
Definitiv. Also da fallen mir ganz spontan ein Karten, die zurzeit nicht mehr gespielt werden. Zum Beispiel Flinger Momonga oder eben Riesenkeim, die halt ganz einfach nur durch ihre Zerstörung, also dazu gesagt noch im Kampf, eben das Feld fluten können. Mit denen konnte man bis jetzt nicht viel anfangen. Jetzt kann man sie halt zum Beispiel verwenden, um noch ein Exceed-Monster rauszubringen. Oder Beschwörungsmönch könnte auch wiederum kommen sein. Was fällt euch noch ein?
Die gleiche Kerbe wie der Riesenkeim schlägt ja zum Beispiel die Insassomate und die kleine Insassomate,
die auch
schnell 2 Monster fällen. Oder bei Naturia gibt's glaube ich auch was 2 Monster holen kann.
Es wird total viele
geben. Also die Cherry zum Beispiel. Oder wo ich zum Beispiel auch ein gewisses Potenzial sehe, ist in der Deep Sea Diva. Weil zusammen mit einem zusammen mit einem Cyberdrachen oder einer Instant Fusion ist das zum Beispiel dann auch mal ein Level 5 Exit.
Ja.
Wenn dann mal ein guter kommt, dann ist das sicherlich interessant.
Stimmt. Diebsee, die war alleine natürlich, kommt auch schon auf dem Exit. Der, was ist die Stufe 2, ne?
Diebsee, die war 2, holt einen 3er. Macht dann 5er Synchro, macht mit dem Cyberdrachen dann 5er Exceed.
Ja.
Also man kann auch Synchromonster als Exceed-Material benutzen, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen.
Ja, die Kombinationsmöglichkeiten sind da natürlich echt vielfältig und da werden bestimmt wieder auch Karten gespielt werden, die man schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hat.
Und die werden natürlich dann auch wieder horrende Summen erreichen.
Richtig.
Also ich weiß noch, als jetzt Samu wieder ins Laufen kam, Gozen Match ging dann teilweise die ersten Tage schon für 5 Euro weg.
Echt so viel, ja.
Wow, ja, das ist krass. Du wirst dich wundern, was es da für Preise gab. Nun ja, wir haben jetzt auch schon wieder gut Zeit verbraten und die Themen auch, denke ich mal, ganz gut abgearbeitet. Wie gewohnt kommen wir jetzt zum Ende des Podcasts und der wird eingeleitet vom neuesten Podcast-Vote. Dieses Mal wollen wir von euch wissen, freut ihr euch auf die Exceed-Monster? An dieser Stelle danke ich nochmals herzlichst meinen Co-Moderatoren Tobias und Dennis.
Bitte.
Wir hoffen, es hat euch mal wieder gefallen und in diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt mit einem kollektiven Tschüss.
Ciao. Ciao. Tschüss.